ARD. Mal angenommen, 45 Grad im Sommer sind normal.
Können wir diese Hitze aushalten und müssen wir dafür unsere Städte umbauen?
Hallo, ich bin Birte Sönnissen.
Und ich bin Markus Sambale. Wir sind hier im ARD Hauptstadtstudio und im Zukunftspodcast spielen wir immer ein Szenario durch.
Heute wird's schweißtreibend, also bitte alle Schweißbänder bereitlegen. In unserem Szenario meldet Freiburg nämlich 49 Grad.
Uff.
Wir gucken in Dortmund aufs Thermometer, da steht 46 Grad.
Und die Notrufzentrale in Frankfurt kommt gar nicht mehr hinterher. Menschen kollabieren mitten in der Stadt.
Der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen und wir erleben mehr Extremwetter. Das haben wir alle gemerkt. Dazu gehört zum Beispiel Starkregen, aber eben auch Hitzewellen. Die werden wahrscheinlicher und heftiger. Und das wird Folgen haben.
Und deswegen könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so klingen.
Deutschland leidet weiter unter extremer Hitze. In München wurden am dritten Tag in Folge mehr als 44 Grad gemessen. Mehrere Menschen brachen in der Innenstadt leblos zusammen. Die Zahl der Hitzetoten steigt. Die Bestattungsunternehmen haben nicht genug Kühlräume. Provisorische Leichenhallen mussten angemietet werden. Auch zahlreiche Krankenhäuser sind überlastet.
Das ist ein Szenario, das ich wirklich ziemlich krass finde, wenn ich mir das vorstelle, dass dann plötzlich auch nicht mehr genug Platz in den Leichenhallen ist.
Da müssen wir aber gar nicht in die Zukunft gucken, denn das Szenario ist so schon mal passiert, zumindest so ähnlich, nicht in Deutschland, sondern in Frankreich und sogar schon vor 21 Jahren. Da sind Menschen in Paris auf der Straße tot zusammengebrochen. Bestatter waren überfordert, Krankenhäuser total überfüllt zum Teil.
2003 war das. Da sind in Europa ungefähr 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben und allein in Deutschland waren es ungefähr 7.000.
Und seit 2003 ist die Erde wärmer geworden und sie wird immer wärmer. Das wissen wir. Klimawandel, wir stoppen ihn aber nicht.
Ja, die Sommer werden heißer, auch wenn sich das in Deutschland in diesem Jahr manchmal ein bisschen anders angefühlt hat.
Ja, ich glaube, ich habe alle Witze im Internet gelesen über diesen Sommer, der sich zwischendurch mal sehr lange als April verkleidet hatte.
Es hat ja auch eine Menge geregnet in manchen Regionen,
aber wir
haben gerade auch den weltweit heißesten Juni erlebt, seit wir das Wetter aufzeichnen. Und davor auch den heißesten Mai und den heißesten April.
Und den heißesten März und den heißesten Februar.
Tatsächlich.
Und wenn es immer heißer wird, dann habe ich mir natürlich als erstes die Frage gestellt, warum machen wir es nicht einfach wie viele andere Länder auf der Welt, wo es schon lange so viel heißer ist, Klimaanlage installiert und schon ist das Problem, sagen wir, zumindest kleiner, könnte man doch jetzt einfach sagen.
Könnte man sagen, ist aber keine gute Idee. Warum nicht? Das gucken wir uns später in der Folge auch noch an.
Erstmal klären wir doch jetzt die Frage, was ist denn eigentlich Hitze? Darüber habe ich gesprochen mit Maike Voss vom Center for Planetary Health Policy.
Wir sagen, Hitzetage sind eigentlich Tage ab 30 Grad tagsüber und 25 Grad nachts, das nennen wir dann Tropennächte. Und beides zusammen ist wirklich schwierig für den Körper, weil der Körper gar nicht mehr wieder runterkühlt.
Ja, wenn man morgens schon wieder verschwitzt aufwacht, immer noch alles glüht, dann fällt einem auch wirklich nichts mehr ein, wie man sich abkühlen kann.
Was jetzt genau eine Hitzewelle ist, dafür gibt es übrigens gar keine feste Definition. In der Regel sprechen wir halt davon, wenn es mehrere dieser Hitzetage hintereinander gibt.
So Tage, wo man wirklich dankbar ist für jeden Windhauch, gerade wenn man in der Stadt wohnt.
Und so ein paar Hitzetage, die können wir Menschen eigentlich auch ganz gut überstehen. Das Problem ist aber, wenn es sich nachts nicht richtig abkühlt. Da gibt es Studien, die zeigen, dass dann zum Beispiel das Schlaganfallrisiko steigt. Ist natürlich nicht die einzige Auswirkung, sagt Gesundheitsexpertin Maike Voss.
Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es zu Leistungseinbußen kommt. Man konzentriert sich nicht mehr so viel beispielsweise. Es kommt auch dadurch schneller zu Unfällen. Das sehen wir vor allem auch in der Arbeitswelt, im Straßenverkehr. Da muss man sehr vorsichtig sein. Schlafprobleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also die wackeligen Knie, das Unwohlsein, Schwindelgefühl, all das kommt hinzu. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns alle.
Es gibt aber natürlich Gruppen, die von Hitzewellen krasser getroffen werden als andere. Menschen mit einer Vorerkrankung oder Behinderung, Obdachlose und auch Schwangere.
Dazu gehören auch ältere Menschen oder Kleinkinder, weil die mit der Hitze noch nicht so gut umgehen können. Die können die noch nicht oder nicht mehr so gut regulieren im Körper. Und da reden wir eben nicht nur von so ein bisschen Kreislaufproblemen oder Unwohlsein, sondern wir reden auch darüber, dass Menschen klar an den Folgen von Hitzewellen sterben.
In anderen Ländern, da war es ja immer schon viel heißer als bei uns. Das heißt, Menschen haben so gewisse Anpassungsstrategien, aber Haben die Grenzen oder können wir uns einfach an immer mehr Hitze gewöhnen?
Leider nein. Also der menschliche Körper ist zum Teil anpassungsfähig. So nach 2-3 Tagen Hitze können wir damit ein bisschen besser umgehen, aber die Anpassungsfähigkeit des Körpers ist begrenzt.
Es kommt auch nicht nur auf die Temperatur an, sondern auch die Luftfeuchtigkeit.
Na klar.
Kennen wir alle, so 30 Grad und halbwegs trockene Luft ist irgendwie noch okay, aber 30 Grad und schwül dabei fühlt sich sofort so an wie, oh, geht gar nicht.
Da kann man auch kaum mehr schwitzen, ne?
Und die Belastung für den Körper ist einfach viel größer.
Und da müssen wir auch gar nicht in die Zukunft gucken, denn schon jetzt ist das für tausende Menschen in Europa eine Riesenbelastung, eine zu große Belastung für den Körper. Wenn wir uns anschauen, in absoluten Zahlen, wie viele Menschen in Europa an den Folgen von Hitze sterben, dann liegt da Deutschland im Vergleich auf Platz 3. Vor uns liegen noch Italien und Spanien.
Und egal wo, wenn es so heiß ist, gefährdet sind auch die, die schwer körperlich draußen arbeiten. Bauarbeiter zum Beispiel, Dachdecker oder Menschen, die Sport treiben. Am besten schön in der Mittagssonne.
Ich gestehe, habe ich natürlich jahrelang gemacht. Also wie oft habe ich in der Mittagssonne trainiert, als ich noch Leistungssport gemacht habe, knallende Sonne oder Wettkämpfe, das suche ich mir ja auch nicht aus. Die hatte ich sehr häufig in der Mittagssonne im Sommer.
Heißt also, wenn man sich unser Szenario vorstellt, krasse Hitze jeden Sommer, dann müssten die Sportvereine in Zukunft vielleicht sich auch irgendwie umstellen und alle natürlich, die sich draußen bewegen.
Und natürlich nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Job. Du hast zum Beispiel Dachdecker angesprochen oder Bauarbeiter. Da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, machen wir denn einfach bald auch Siesta im deutschen Sommer?
Die Frage nach der Siesta kommt oft, ist aber immer die Frage, ist das wirklich in den jeweiligen Branchen einführbar? Es geht erstmal um eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also eventuell kann man morgens eine Stunde früher anfangen und dann nachmittags eine Stunde früher aufhören. Wie weit ist das möglich, kann man prüfen. Und vor allem geht es darum, viele Pausen zu machen im Schatten, in kühlen Räumen. Man muss nicht eine ganze Lagerhalle kühlen. Es reicht, wenn man den Pausenraum kühlt beispielsweise. Man muss nicht immer alles. Das ist natürlich auch wieder eine Ressourcenfrage.
Also eine Ressourcenfrage, eine Geldfrage. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nichts tun, dann kostet das die Wirtschaft auch Geld.
Die Folgen von Hitze und Dürre, das sehen wir immer wieder. Zum Beispiel bei niedrigen Pegelständen in den Flüssen heißt sofort, dass Schiffe weniger fahren können, Waren nicht gut transportiert werden, kostet Milliarden.
Und auch wenn man sich die Krankenkassendaten anguckt, dann sehen wir schon jetzt, dass Menschen ihren Job weniger gut, weniger konzentriert machen können durch die Hitze, schon jetzt.
Und einige lassen sich deswegen auch öfter krank schreiben. Das ist noch nicht so ein ganz großes Problem, aber könnte in Zukunft zu einem werden.
So, jetzt reden wir hier wieder über Probleme. Mhm. Ist das nicht wieder typisch deutsch? Viele freuen sich doch einfach. Es ist Sommer, das Leben findet draußen statt, man trifft seine Freunde und wir Meckerköppe suchen jetzt wieder die große Gefahr. Übertreiben wir da, habe ich Maike Forst, die Gesundheitsexpertin, gefragt.
Sommer ist super, mögen wir alle. Hitze ist wirklich gefährlich. Und da die Differenzierung machen zu können und auch nicht nur auf sich zu achten, sondern auch noch mal links und rechts. Andere Länder haben da ein ganz anderes Bewusstsein für.
Wir sind also nicht die Einzigen, die sich Gedanken machen, wie Hitze zu einem Problem wird.
Und also nicht wieder typisch deutsche Meckerkörper.
Nee, und für Frankreich ist es ja sogar wirklich ein totaler Schock gewesen, dieser Sommer 2003, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, mit den vielen Hitzetoten. Danach hat die Politik einiges auf den Weg gebracht in Frankreich. Zum Beispiel Warnstufen, wo dann ganz klar und verbindlich geregelt ist, wer wie reagieren muss.
Und Maike Voss sagt, das müsste es eigentlich auch in Deutschland geben, dass man sich verbindliche Regeln überlegt.
Wenn da eine Hitzeampel auf Rot geht, dann muss Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser, Gesundheitsdienste, Sozialdienste, die müssen dann einfach ihre Maßnahmen hochfahren. Das muss einfach festgeschrieben sein. Das kann man zum Teil auch gesetzlich festschreiben beispielsweise. Aber das muss einfach klar sein, dass die öffentlichen Stellen wissen, jetzt geht's los, jetzt müssen wir uns vorbereiten.
Was müssen die machen?
Polizei beispielsweise muss wissen, in Hitzewellen steigt das Aggressionspotenzial. Menschen trinken zusätzlich noch mehr Alkohol. Das heißt, wir wissen, es kommen mehr Einsätze von mit Gewaltdelikten. Die Evidenz da ist klar. Das heißt, darauf kann man sich vorbereiten in der Planung von, wie viele Polizistinnen und Polizisten schicke ich eigentlich wohin? Wie viele Streifen haben wir? Die Gesundheitsdienste, die Gesundheitsämter und die Krankenhäuser wissen, okay, jetzt kommen mehr Einweisungen, Krankenhauseinweisungen, Menschen, die unter der Hitze leiden. Wir wissen, dass ab Tag 3 Notanrufe stärker werden und die Rettungsdienste mehr zu fahren haben. Das heißt, das können wir ja planen. Wenn wir wissen, der Deutsche Wetterdienst hat gesagt, jetzt geht's los, brauchen wir auch mehr Kapazitäten in diesen Diensten.
Na klar, denn eigentlich sind im Sommer natürlich auch viele Pflegekräfte und Mediziner im Urlaub.
Also wir halten jetzt einmal fest, wir bräuchten klare Warnstufen, die festgelegt sind und dann müssten alle wissen, was zu tun ist. Das müssten wir dann aber auch üben. In Frankreich wird das gemacht, da gibt es große Hitzewarnübungen.
Und wir können noch was ganz anderes von Frankreich lernen. Wir müssen uns nämlich vor allem um die kümmern, die besonders gefährdet sind. Und die sind sich dessen oft gar nicht bewusst.
Also ich mache mal ein Beispiel auf. Die ältere Dame mit Migrationshintergrund, die schlecht Deutsch spricht, in einer eng bebauten Gegend, in einer Dachgeschosswohnung im Altbau. An die Frau kommt man unglaublich schwer heran, weil sie vielleicht die Medien nicht so nutzt, weil sie vielleicht auch ganz selten nur zum Arzt geht. Das heißt, wie kommt man an diese Person ran? Wer geht zu dieser Person sowieso täglich? Das ist vielleicht der Postbote. Wie kann man die Personen, die wirklich oft in der Gegend sind, nutzen? Das ist Nachbarschaften, also nachbarschaftliche Solidarität fördern.
Das klingt manchmal so banal, aber sich auch um Nachbarn kümmern, Hitze auf dem Schirm haben als Thema. In Frankreich hat sich das schon bewährt und da muss man nichts für umbauen und kostet auch erstmal kein Geld.
Auf der einen Seite gilt es also, sensibler zu sein, sein Verhalten zu ändern. Aber es ist ja klar, es wird heißer und das kann man jetzt auch nicht einfach, ich sag mal, wegverhalten, denn wir könnten uns ja auch irgendwie anders versuchen, das Leben ein bisschen angenehmer zu machen und die Städte runterzukühlen.
Stellt sich die Frage, wie müsste so eine Stadt der Zukunft aussehen?
Maike Voss stellt sie sich zum Beispiel so vor.
Da sehen wir wenig Beton, wenig Blech in Form von Autos, viel Freiraum für Gräser, für Bäume, für, ich sage mal, muskelbasierte statt motorisierte Mobilität. Also Menschen auf dem Fahrrad, Menschen auf Rollern, Menschen, die zu Fuß laufen, die sich da bewegen. Wir sehen begrünte Fassaden. Wir brauchen eigentlich mehr Wald und mehr Natur in der Stadt.
Mehr Natur in der Stadt. So müsste die Stadt der Zukunft aussehen, die gut mit Hitze auskommt.
Da reden wir jetzt aber nicht nur von so ein paar Bäumen, die gepflanzt werden oder ein einzelner Park, der nochmal zusätzlich angelegt wird, sondern zum Beispiel auch von grünen Häusern. Die haben inzwischen viele zumindest auf dem Foto schon mal gesehen.
Da geht es darum, dass so Hausfassaden mit Pflanzen bepflanzt werden. Das gibt es ja sogar bei Hochhäusern, auch bei Einkaufszentren, die jetzt neu geplant und gebaut werden.
Darüber habe ich mit Katharina Luig gesprochen vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die arbeitet da gerade an einem Projekt und da wird geguckt, wie man die Städte in Deutschland für Hitzewellen in Zukunft fit macht. Und sie hat mir von einem Haus in Wien erzählt. Das wurde schon vor vielen, vielen Jahren begrünt mit Pflanzen, mit Kräutern und die wurden an die Fassade gepflanzt.
Was ist das für ein Haus?
Na, das sieht aus wie ein normales Mehrfamilienhaus, würde ich mal sagen. So 6, 7 Stockwerke, wo ein paar Familien drin wohnen könnten oder eben ein paar Büros drin sind.
Dort hat man eine Fassade von 850 Quadratmetern begrünt und hat dann quasi nachgewiesen, dass die Verdunstungsleistung der Pflanzen etwa der Kühlleistung von 45 Klimaanlagen entspricht, die quasi 8 Stunden laufen.
45 Klimaanlagen oder ein paar Pflanzen? Also ich finde, das klingt erstmal doppelt gut, Pflanzen statt stundenlang diese Klimaanlagen laufen zu lassen.
Kühlt einerseits und spart dann noch Energie.
Das wäre zumindest eine Möglichkeit, die Stadt oder zumindest die Häuser zu kühlen. Ist nicht der einzige Vorteil. Es hat auch eine Menge zum Beispiel mit Wasser zu tun, denn davon werden wir ja in Zukunft manchmal viel zu viel, hallo Starkregen, in der Stadt haben und manchmal durch Dürren viel zu wenig. Zu dem Thema haben wir aber schon mal eine eigene Folge gemacht.
Bei Hitze sind also mehr grüne Häuser, mehr Bäume, mehr Parks eine gute Idee. Nicht so eine gute Idee, Beton und Asphalt.
Denn die nehmen tagsüber die ganze Hitze auf und speichern sie.
Und dann abends, wenn die Lufttemperatur sich abkühlt, dann wird die Wärme wieder abgegeben. Das heißt, es kommt gar nicht zu so einer Kühlung, die man sich eigentlich dann erhofft und erwünscht in der Nacht, weil die Wärme dann von den Straßen und Gebäuden wieder abgegeben wird.
Das kenne ich gut. Die Sonne ist weg, aber man geht abends durch die Stadt und denkt,
oh, sie ist noch da.
Es wird gar nicht kühler. Es glüht von allen Seiten.
Ich freue mich dann immer, wenn so ein leichter Windhauch zumindest durch die Straßen geht und mich so ein bisschen runterkühlt. Und ich denke mir immer, ach, könnte nicht dieser Wind diese ganze heiße Luft einfach aus der Stadt raustragen?
Das passiert aber nicht einfach so. Es gibt eine Menge Fachleute, die sich genau damit beschäftigen, wie sich Wind in der Stadt verhält, Luftzüge und die sich auch angucken, wie kalte Luft in die Stadt reinkommen kann.
Ich glaube, alle haben so ein bisschen auf dem Schirm, wenn man in der Stadt ist und rausfährt aufs Land, dass man denkt, oh, hier fühlt es sich irgendwie kühler an. Und es ist auch kühler. Ich fand es trotzdem krass, wie groß der Unterschied sein kann. Im Umland, direkt neben der Stadt, kann es bis zu 10 Grad oder noch kühler sein.
Und die Luft hätte man natürlich gerne in der Stadt.
Absolut.
Aber wie die da reinkommt, das hängt von ganz vielen Dingen ab. Natürlich von der Windrichtung, aber auch ganz extrem davon, wie die Stadt gebaut ist, wie hoch die Häuser sind zum Beispiel.
Oder wie die angeordnet sind, wie eng die Straßen sind. Und wenn wir jetzt bauen in der Stadt oder die Stadt umbauen, dann ist es wichtig, auf genau sowas zu achten, sagt Katharina Luig.
Wir müssen einmal darauf achten, dass wir Kaltluftschneisen haben, die Kaltluft aus dem Umland in die Stadt bringt. Und gleichzeitig aber auch, dass wir Kaltluftentstehungszonen innerhalb der Stadt haben, zum Beispiel Parks oder Stadtwälder, also Flächen mit Bäumen eignen sich dann natürlich besonders gut, wo Kaltluft auch innerhalb der Stadt entstehen und dann auch zirkulieren kann.
Zirkulieren heißt natürlich, die kalte Luft, die dann in der Stadt oder außerhalb der Stadt entsteht, dass die sich auch gut verteilen kann und eben die warme Luft tatsächlich im besten Fall, dass die wieder aus der Stadt rauskommt.
Was würde das konkret bedeuten? Also stellen wir uns vor, jemand will ein neues Hochhaus bauen und das würde eigentlich in so einer Schneise stehen, wo die kalte Luft in die Stadt kommen könnte. Aber jetzt würde das Hochhaus da stehen und diese kalte Luft stoppen.
Tja, da müssten Städte, die sagen, wir möchten unsere Stadt fit für die Zukunft machen, was den Hitzeschutz angeht, eigentlich sagen, so geht das nicht. Ihr bekommt keine Baugenehmigung oder ihr bekommt Auflagen. Ihr müsst das anders machen. Das hilft manchmal schon, einfach das Gebäude anders anzuordnen oder an eine andere Stelle auf dem Grundstück zu bauen.
Wir müssen also beim Bauen die Hitze mitdenken. Sonst bekommen wir Menschen ein Problem. Aber nicht nur wir.
Auch andere Dinge, nämlich Straßen und Schienen, die leiden unter hohen Temperaturen. Das bedeutet, Züge können nicht fahren oder die fahren viel langsamer. Und nein, also ich höre doch jetzt schon wieder alle, ja, Deutsche Bahn, nichts bekommen sie hin, noch nicht mal Hitze. Bahnbashing incoming. Nee, ist nicht nur ein Problem der Deutschen Bahn. Das haben wir zum Beispiel in Frankreich und England auch schon erlebt.
Auch beim Thema Straßen ist es nicht nur ein deutsches Problem. Die können kaputt gehen, weil zum Beispiel der Beton aufplatzt oder der Asphalt weich wird. Die Straßenoberfläche, die kann locker mal 60, 70 Grad heiß sein an so einem extremen Hitzetag.
Also wenn die Luft nur 30 Grad warm ist.
Genau, weil der Asphalt so dunkel ist, schwarz ist, heizt er sich so auf. Und deshalb probiert man jetzt aus, statt schwarzem Asphalt helleren zu verarbeiten oder die Straße irgendwie hell zu färben, weil eben hellere Flächen grundsätzlich weniger Wärme aufnehmen.
Da ging doch auch im Netz einige Videos rum, wo in Amerika die Straßen alle großflächig weiß angemalt wurden. Hat die Bahn sich vielleicht von inspirieren lassen, denn die haben auch schon mal versucht, die Gleise weiß anzupinseln. Und die Schweizer Bahn, die hat mal Wasser auf die Schienen gespritzt, um die zu kühlen. Wir haben drüber gesprochen, wie wir die Städte umbauen müssten. Kaltluft schneisen, mehr Bäume in die Stadt bekommen, grüne Häuser haben. Das klingt alles total aufwendig, passiert bestimmt nicht von heute auf morgen. Warum machen wir es also uns nicht ganz leicht und sagen, komm, wir machen das mit den Klimaanlagen. Überall Klimaanlage rein und fertig.
Wäre ja auch eigentlich schnell gemacht und es machen natürlich auch einige Leute, wenn es heiß ist, das merkt man, dann werden viele Klimaanlagen verkauft. Ich habe über das Thema mit Lia Meissner gesprochen. Sie ist Zukunftsforscherin am Institut für Innovation und Technik.
Wenn wir jetzt immer mehr Hitze haben, immer mehr Kühlbedarf und dann immer mehr Maschinen quasi am Laufen haben, dann werden halt auch die Treibhausgasemissionen immer höher und der Klimawandel wird weiter angeheizt.
Und wenn Klimaanlagen laufen, dann wird nicht nur Strom verbraucht, da sind dann oft noch Kühlmittel drin, die sehr klimaschädlich sein können, wenn die irgendwie austreten. Und Klimaanlagen produzieren ja dazu noch diese warme Abluft.
Kennt jeder, der mal vielleicht auf einem Dach war, wo so ein paar Klimaanlagen standen oder im Sommer irgendwo an einer vorbeigegangen ist. Und so, oh, hier ist ja noch wärmer, schnell rein. Also sprich, drinnen wird es zwar immer kühler, aber draußen würde es dadurch noch wärmer.
Genau.
So, ich liebe diesen Podcast, muss ich gestehen. Das liegt auch daran, dass ich bei jeder Recherche auf Dinge stoße, von denen ich noch nie gehört habe. Und diesmal war es tatsächlich das Wort Fernkälte. Fernwärme habe ich natürlich schon 100 Mal gehört und habe dann das erstmal von Fernkälte gelesen, habe das schön in mein Handy eingegeben, wollte ein bisschen rumgoogeln. Das hat automatisch, immer wenn ich Fernkälte geschrieben habe, die Autokorrektur immer schön Fernwärme rausgemacht. Also mein Handy kannte Fernkälte auch nicht. Habe ich gesagt, Markus, finde heraus, was hat es damit auf sich?
Ich kannte es auch nicht. Aber vielleicht hören wir es demnächst immer öfter, dieses Wort Fernkälte. Denn es ist ja eigentlich total naheliegend, diese Idee, die dahinter steckt. Die hat mir Lia Meissner erklärt.
Die Idee ist dabei, dass halt mehrere Gebäude über eine zentrale Anlage zur Kälteerzeugung gekühlt werden und das ist dann quasi verbunden mit einem Rohrleitungssystem und als Kühlmittel wird halt üblicherweise Wasser verwendet. Das ist zum Beispiel Grundwasser, kann aber auch Flusswasser sein oder Meerwasser Und das Tolle daran ist eben, dass wenn man so ein Fernkältenetz tatsächlich aufbaut, dass sich eben Energieeinsparungspotenziale von 40-50% sogar erreichen lassen gegenüber individueller Kühlung. Und das ist natürlich total klasse. Also wenn man das groß anlegt, hat man da wirklich großes Einsparungspotenzial.
Ich finde, die Idee liegt ein bisschen auf der Hand, ne? Anstatt dass jeder seine eigene Klimaanlage hat, gibt es dann eine zentrale große Maschine, die total effizient arbeitet und die Kälte verteilt an die umliegenden Büros, Hotels, Einkaufscenter.
Und das Gute ist, so eine große Kälteanlage, die kann man dann so bauen, dass sie auch viel effizienter arbeitet und auch nicht so viel zusätzliche Hitze produziert wie viele kleine Klimaanlagen.
So, nachdem ich es dann geschafft hatte, rumzugoogeln, auch mit meinem Handy, war ich überrascht, dass es so Fernkälteanlagen tatsächlich auch in Deutschland schon an verschiedenen Orten gibt. Also München zum Beispiel hat ein großes Fernkältenetz und in Berlin am Potsdamer Platz gibt es auch eins.
Aber so ganz riesig sind sie am Ende dann doch nicht, denn es geht meist nur um Gewerbegebiete oder mal ein Stadtviertel. Es reicht im Moment noch nicht, um jetzt eine komplette Stadt zu versorgen. Aber das Konzept scheint zu funktionieren, wird auch im Ausland richtig in großer Form geplant. In Dubai zum Beispiel, da gibt es das Ziel, dass bis zum Jahr 2030 40% der Kühlanlagen an so ein Fernkältenetz angeschlossen sein sollen.
Mal angenommen, 45 Grad im Sommer sind normal. Das ist unser Szenario heute.
Es gibt mehr und es gibt extremere Hitzewellen. Und es ist kein Zufall, sondern kommt durch den Klimawandel, hat mir Meteorologe Jürgen Vogt aus der WDR-Wetterredaktion erklärt.
Also heiße Luft, sehr heiße Luft, die kommt bei uns aus Süden, im Prinzip Ursprung Nordafrika, wo sich die Luft sehr aufheizt. Und dann rauscht sie übers Mittelmeer und dann entweder den Südosten Europas oder den Südwesten Europas zu uns nach Deutschland. Wir haben jetzt eine Situation, dass zum Beispiel auch das Mittelmeer rekordwarm ist. Das heißt, alle nordafrikanische Luft, die übers Mittelmeer Richtung Norden in unsere Richtung zieht, die wird nicht mehr so abgekühlt, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war, sondern kommt eben ein paar Stufen heißer bei uns an. Und deswegen werden die Hitzewellen bei uns auch intensiver.
Was heißt das jetzt konkret? Ist unser Szenario realistisch? Welche Temperaturen? Was kommt da genau auf uns zu?
Das kann man ganz gut daran sehen, was bei unseren Nachbarn in Frankreich und Spanien passiert, sagt Jürgen Vogt.
Die Hitzewellen in Frankreich und auch auf der Iberischen Halbinsel kommen erstens immer früher, dauern immer länger und werden auch immer intensiver. Und Temperaturen um 45 Grad ist hier jetzt schon keine Seltenheit mehr. Und die Tendenz, da deuten alle Klimamodelle drauf hin, ist steigend.
Das kann ja jeder und jede für sich entscheiden. Aber 45 Grad, das will ich ehrlich gesagt noch nicht mal im Urlaub am Strand erleben mit einem kalten Drink und schon gar nicht im Alltag in einer deutschen Stadt.
Aber es kann auch wirklich so kommen. Die gute Nachricht dabei ist höchstens, wir können uns rechtzeitig darauf einstellen. Denn Wetterfachleute, die können Hitze ziemlich gut vorhersagen. Die Temperatur teilweise auf Zehntel Grad genau.
Ja, und das unterscheidet Hitze von anderen Extremwetterlagen. Wenn wir uns daran erinnern, Starkregen, Gewitter, wo und wann genau das runterkommt, das ist ja für die Meteorologen immer ganz schwer zu berechnen, das vorauszusagen. Ist bei Hitze anders.
Bedeutet also, die Hitzewarnungen rauszuschicken, auch in Zukunft, wenn es öfter passiert, das ist gar nicht so schwer. Wir müssen dann aber nach solchen Warnungen auch entsprechend handeln.
Worüber wir heute nicht gesprochen haben, ist, dass andere Regionen auf der Welt durch den Klimawandel und die Hitze natürlich noch viel heftiger getroffen werden. Und die können sich nicht so leicht davor schützen, weil es vielleicht kein Geld gibt, um einfach Klimaanlagen zu bauen oder die Städte entsprechend anzupassen. Mehr Regionen auf diesem Planeten könnten in Zukunft unbewohnbar werden.
Und das könnte vielleicht sogar Millionen Menschen betreffen, die dann vielleicht sogar flüchten müssen aus ihrer Heimat. Das ist nochmal ein ganz eigenes Szenario.
Ja, schreibe ich auf unsere lange Liste an Szenarien, die wir unbedingt noch mal machen müssen. Fassen wir aber jetzt erstmal zusammen, was wir aus der heutigen Folge mitgenommen haben.
Im schlechtesten Fall könnte es so kommen. Viele Menschen sterben durch die häufigen Hitzewellen, denn wir kümmern uns nicht genug um besonders gefährdete Gruppen wie Alte, Obdachlose oder einsame Menschen. Sie werden auch nicht ausreichend gewarnt. Der Alltag wird anstrengender für uns alle, vor allem in großen Städten, denn die heizen sich noch mehr auf. Orte mit Schatten und zum Durchatmen gibt es kaum. Weil extreme Hitze aggressiv macht, gibt es mehr Gewalt. Auch die Wirtschaft leidet. Menschen können sich schlecht konzentrieren bei der Arbeit und melden sich häufiger krank.
Es kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Im besten Fall gibt es überall Hitzeschutzpläne, die funktionieren. Vom Pflegedienst bis zur Polizei wissen alle, was zu tun ist. Wir passen als Gesellschaft besser aufeinander auf. Dadurch sterben weniger an den Folgen der Hitze. Das Leben in der Stadt bleibt trotz heftigerer Hitzewellen erträglich. Das liegt auch daran, dass es mehr Parks, Wasser und begrünte Häuser gibt, die helfen, die Stadt runterzukühlen. Und dort, wo Häuser gekühlt werden, geht das weniger klimaschädlich, zum Beispiel durch Fernkälte.
Es könnte so oder auch ganz anders kommen. Wir haben nur ein paar mögliche Dinge aufgezeigt. Heute für viele Aspekte war diesmal kein Platz.
Ach, wie immer eigentlich. Ne? Nach jeder Folge denke ich, ach Mensch, wir haben so viele spannende Dinge nicht erzählt. Wir müssen noch mal ein Follow-up machen. Machen wir vielleicht auch, aber auf keinen Fall mehr heute, denn jetzt ist Schluss.
Aber wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für andere Szenarien, dann schreibt uns gern an malangenommen@tagesschau.de.
Wem das jetzt alles hier zu optimistisch und zu konstruktiv war, für den habe ich jetzt noch einen dystopischen Tipp in der ARD-Audiothek. Da gibt es ein Hörspiel, das heißt Kryptos. Das beamt euch auch in die Zukunft ins Jahr 2090. Und da ist das Klimasystem gekippt. Und wir Menschen können nicht mehr durch die Welt reisen, sondern wir werden in Kapseln versorgt.
Wenn ihr keine Fiktion wollt, sondern in der echten Welt vielleicht eine Reise plant, dann gute Reise. Ihr könnt uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder hören. Dann gibt's die nächste Folge von Mal angenommen.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.